ich hatte, glaube ich, viele Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, okay, das war's jetzt. Aber das war für mich eigentlich nie eine Option.
Reinspaziert ins älteste Riesenrad der Welt, reinspaziert in den Waggon 28, wo wir heute eine Frau zu Gast haben, die uns aus Cortina von den Olympischen Winterspielen Gold mitgebracht hat. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch heute mit ihr, weil sie eine inspirierende und wunderschöne Frau ist, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Herzlich willkommen, Janine Flock.
Vielen Dank für die Einladung. Mir freut es auch voll, dass ich heute da bin.
Janine, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es ist jetzt knapp 2 Monate her, dass Sie Gold mitgebracht haben aus Italien. Ist der Zauber schon verflogen oder sind Sie immer noch in dieser Bubble drin?
Nein, ich bin schon noch mittendrin. Also das erste Monat ist einfach extrem schnell vergangen. Also man ist sehr gut eingeteilt und es sind viele Pressetermine, was aber auch sehr gut ist, auch für den Sport gut ist. Und ich möchte dem natürlich auch so gut wie es geht gerecht zu werden, aber halt alles Schritt für Schritt und versuche auch hier und da mal einen Tag Pause einzuplanen. Aber ja, ich bin nur auf der Welle, würde ich sagen.
Und jetzt ist es ja bei Ihrer Sportart, beim Skeleton so, dass das fast schon einer Mutprobe ähnelt, was Sie da machen. Sie werfen sich kopfüber in einen Eiskanal mit 130 km/h. Wie kommt man auf die Idee, Skeleton-Pilotin zu werden?
Ja, da war ich noch sehr jung. Das war in der 4. Klasse Hauptschule. Und damals war der Lehrer, der sehr sportaffin ist, ist durch die Klassen gegangen und hat gefragt, wer duscht zum Skeleton fahren. Und für uns war damals aber auch nicht klar, was das für Sportart ist. Für uns war nur der Tag schulfrei im Vordergrund. Deswegen haben meine Mädels und ich haben natürlich gleich aufgezeigt und gesagt, wir möchten das machen. Und unsere Eltern, ja, das war damals auch noch ein bisschen lockerer. Die haben auch nicht genau gewusst, was das ist. Aber es hat gepasst, weil wenn das der Lehrer organisiert, dann ist das sicher was Gescheites. Und dann sind wir da auf die Bobbahn aufgefahren und dann haben sie uns das erklärt. Und dann, ja, ist schon die Aufregung und die Nervosität gekommen, dass wir uns da jetzt runterlassen. Und es war dann auch eine gute Gruppendynamik, weil wir waren da, ja, 5, 6, 7 Mädels, glaube ich. Und ja, keiner wollte einen Rückzieher machen. Und dann haben wir das gemacht. Und ja, ich war eigentlich sofort fasziniert und begeistert von der Geschwindigkeit. Und bin neugierig geworden auf die Sportart.
Was ich aus meiner Recherche so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass Sie ein bisschen eine Rebellin waren, auch in Ihrer Jugend. War das ein bisschen ein Teil auch von dieser Rebellion und von diesen wilden Dinge tun, auch so einen wilden Sport zu machen?
Ja, ich glaube schon. Also jetzt so im Rückblick war das definitiv sicher ein Punkt, wo ich mich ausleben habe können. Das rechne ich ja heute meinen Eltern sehr hoch an, dass sie mir immer extrem viele Freiheiten ergeben haben. Und sie haben zwar immer die Grenzen klar kommuniziert, aber ich habe sie natürlich auch versucht auszuloten. Und ja, aber ich habe es dann auch wieder mitgekriegt, wenn ich Grenzen knapp überschritten habe. Aber das war, glaube ich, ja, eine sehr gute Erziehungsmaßnahme von Ihnen und für das bin ich Ihnen sehr dankbar, weil ich viel ausprobieren habe dürfen.
Welchen Anteil haben Ihre Eltern, würden Sie sagen, an Ihrer Karriere und an dem Weg, den Sie gegangen sind?
Meine Eltern, die sind immer dabei gewesen. Also der Papa war der, was mit mir in der Werkstatt gestanden ist, der auch keine Ahnung von dem Sport gehabt hat und sich den Schlitten einmal angeschaut hat und sich überlegt hat, ja, wie können wir denn jetzt präparieren oder was machen wir damit jetzt? Und ja, überhaupt auch, dass ich mir den ersten Schlitten überhaupt kaufen habe können, das ist ja jetzt auch, also damals hat der Stahlschlitten, das waren wirklich alte Geräte, die haben, also meiner, der war gebraucht, der hat damals um die 2.000-3.000 Euro gekostet. Aber das ist damals einfach sehr viel Geld gewesen. Auch. Und von dem her, ja, waren die da immer sehr, sehr motiviert und haben mich eigentlich echt in jeder Hinsicht unterstützt irgendwo.
Und wann ist dann dieser Punkt gekommen, wo Sie gemerkt haben, ich werde Profisportlerin? Mach das jetzt nicht zum Spaß, sondern das ist echt ein Ziel, das ich verfolge, dass ich dann die großen Erfolge auch feiern möchte in diesem Sport.
Das war eigentlich damals, ich habe 2008, 2009 mit einem Trainer trainieren angefangen und da war dann schon so ein bisschen der Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, okay, also es ist echt intensiv, weil ich bin arbeiten gegangen, nach der Arbeit gleich zum Training, ich bin dann erst um 9:30 meistens heimgekommen, gegessen und am nächsten Tag wieder und das habe ich 2 Jahre so eigentlich durchgezogen und habe dann eben, ich glaube das war 2009, bei der Junioren-WM am Königssee im Berchtesgaden einen 5. Platz gehabt und das war dann Kriterium, dass mir im SHRS Leistungssport aufgenommen hat und das hat eigentlich dann so diesen Grundstock gebildet, wo ich dann wirklich in ja, in eine professionelle Richtung arbeiten habe können. Und ohne Herrensportzentrum darf ich jetzt nicht da sitzen mit der Goldmedaille. Also das ist einfach wirklich die Basis, dass man wirklich den Kopf frei hat und sich wirklich dem Sport auch alles unterordnen kann.
Können Sie uns einmal, bevor wir jetzt auch über all Ihre Erfolge oder vielleicht auch Niederlagen sprechen, erklären, wie lenkt man dieses Gerät, in dem man sich darunter stürzt, und wie fühlt sich das an, während man das tut?
Man sieht ja das Innenleben von dem Schlitten eigentlich nie. Und das ist so rechteckiger Federstahlrahmen, und darauf sind dann Gelenke montiert. Und dieser Federstahlrahmen, der kann sich verwinden, und der ist beweglich. Und im unteren Teil sind die Kufen drauf. Und sobald ich Druck gebe, drücke ich dann mehr oder weniger die Kufe ins Eis.
Druck geben Sie wie?
Mit den Schultern, und ich habe im hinteren Teil, ist meistens eine Knielenkung noch drinnen. Also es gibt ganz viele verschiedene Schlittenmodelle. Und
also man lenkt schon mit, weil die Frage
genau,
stellt
ganz
man
präzise
sich
ja. Eigentlich. Eben, okay. Also ich muss immer schauen, dass ich den Kontakt von den Schultern zum Schlitten halte, mhm, und das Gerät immer unter Spannung halte. Und mit gezielten Druckbewegungen mit der Schulter lenke ich eben den Schlitten zum Beispiel in einer Linkskurve. Lenke ich ein, muss ich mit der rechten Schulter drücken und mit dem linken Knie, damit auch hinten die Fräsung, was in der Kufe eben im hinteren Teil ist, am Eis greift, Halt hat, und dadurch kann ich dann eine hohe Welle vermeiden und eben flach umziehen.
Und das Knie ist ja ganz knapp am Eis, oder?
Genau, das ist wirklich also nur so ein paar 5 Zentimeter oberhalb vom Eis, und ja.
Und die Nase haben Sie sich auch schon zweimal gebrochen. Leider.
Ja.
Sie sieht wunderbar aus.
Ja, danke. Nein, leider. Also es ist hetzigerweise passiert es sehr selten, also dass man sich die Nase wirklich bricht. Es ist vielleicht ein paar vereinzelten Athleten schon passiert, aber ja, es ist sehr nah, und der Kopf spielt auch eine große Rolle. Also wir müssen ja den Kopf sehr tief halten, weil die Aerodynamik eine große Rolle spielt. Und sobald ich den Kopf ein bisschen bewege, reagiert der Schlitten. Also das heißt, ich kann auch mit den Kopflenkbewegungen einleiten zum Beispiel, kann aber dann auch, wenn ich in Kurven fahre, die einen engen Radius haben, hohe Fliehkräfte haben, dann muss ich dann den Fuß zum Beispiel auch oft einmal zum Einsatz nehmen, weil die Hebelwirkung dann eine andere ist, und das Ziel ist, dass ich den Schlitten so schnell wie es geht in die richtige Position drehe.
Aber Gefahr war nie was Sie abgeschreckt hat? Etwas, wo Sie dann gesagt haben, na, vielleicht doch nicht?
Ja, doch schon. Also ich bin schon vorsichtig. Also ich muss es kontrollieren können. Also wenn ich merke, es entgleitet mir jetzt, dann gehe ich ja sofort einen Step back. Also das bin ich jetzt vom Grund auf, vom Mensch her schon, dass ich sage, alles, was im kontrollierbaren Bereich ist, ist gut. Aber ich bin keine, die jetzt unbedacht irgendwo sich einhaut.
Was würden Sie sagen, war so der größte Rückschlag, aus dem Sie vielleicht auch am meisten gelernt haben?
Also ich würde sagen, die Zeit nach den Spielen in Peking, die hat mich eigentlich sehr geprägt. Also da ist ziemlich viel Umbruch auch gewesen.
Seit 22.
Genau, 22 eben nach der Saison. Und da habe ich dann auch eben einen Bandscheibenvorfall dann auch gehabt, den ich dann auch operieren habe müssen. Es war echt eine zache Zeit, weil ich habe eine Kniebeuge gemacht und habe sofort gewusst, irgendwas passt mit meinem Rücken nicht da. Also das war sofort ein Brenner im Rücken, und ich habe gewusst, okay, irgendwas ist nicht okay. Aber ich habe schon mehrere Bandscheibenvorfälle im Vorfeld schon gehabt, die wieder zurückgegangen sind. Immer wieder Probleme mit Beckenschiefstand, ISG-Entzündungen. Also ich habe da durchaus ein bisschen Erfahrungswerte mitgebracht und habe dann aber den Fehler gemacht, dass ich das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen habe und weggeschoben habe. Und dann schlussendlich im September bin ich nicht mehr um eine Operation drum umgekommen. Aber es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, und die möchte ich nicht missen. Und das sind genau die Bausteine, die es aber auch braucht, dass man eben dann einen Erfolg hat und dass man weiß, okay, welche Schritte kann man denn noch setzen. Und das hat mir jetzt vor allem in der Olympiasaison auch geholfen, weil die war ja auch nicht einwandfrei, sondern ich war in Cortina, habe mir mein Knie verletzt, eben im Liegen beim Fahren. Bin dann gleich nach Innsbruck, Knie-MRT gemacht, dann wieder runter, weitergefahren, den Start derweil lassen. Also ich bin nur liegend gefahren, also gestartet. Der Physio hat mich dann rausgeschoben. Und dadurch habe ich dann eine leichte Zerrung im anderen Fuß gekriegt, also im Oberschenkel. Es war der Crash in St. Moritz, wo ich dann ein Weltcuprennen auslassen habe müssen. Also es war immer irgendwie etwas. Aber wir haben, glaube ich, über die Zeit gelernt, wie man mit solchen Situationen umgehen und dass es immer irgendwie Lösungen gibt. Und ich glaube, dass uns das auch geholfen hat, also 100% geholfen hat, dass wir bei den Olympischen Spielen trotzdem on point waren dann.
Können Sie zusammenfassen, was diese Goldmedaille für eine Sportlerin wie Sie bedeutet?
Ja, eben, also es ist wirklich ein Traum, der entstanden ist über meine Karriere, über meine sportliche Laufbahn. Und es ist echt das Highlight eigentlich von allem, weil wir haben also so viel Eigeninitiative eingesteckt und es ist nie leicht von der Hand gegangen. Da steckt so viel Herzblut auch drinnen, also auch von meinem Partner, von Matthias. Und ja, und das ist einfach so eine große Genugtuung. Und es geht nicht allein um dieses Teil, sondern wirklich um den gesamten Prozess, dass wir es geschafft haben, dass wir dran geblieben sind, dass wir trotz Niederlagen uns nicht draus bringen lassen haben. Weil ich hätte, glaube ich, viele Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, okay, das war's jetzt, ich nehme einen anderen Exit. Aber das war für mich eigentlich nie eine Option. Und von dem her bin ich deswegen vielleicht einfach auch sehr stolz auf das, ja.
Wir sehen hier so ein paar Dinge, die total beeindruckend sind, weil es einfach auch zeigt, was Sie für eine akribische Arbeiterin sind. Und ich würde Sie bitten, dass Sie uns so ein bisschen durchnehmen durch diese wunderbaren Bücher, die Sie mitgebracht haben, als auch durch den Stein, was das für Sie bedeutet und was Sie darin für sich manifestiert haben.
Wir haben im Vorfeld eben gemeinsam mit meinem Mentalcoach, mit dem Patrick Banatzke, eben gearbeitet. Und eben der Stein zum Beispiel, wir sind da in Krotina mit der Tofana-Bahn auf den Berg raufgefahren. Es war so ein bisschen die Aufgabe, dass jeder irgendwie ja sich was mitnimmt oder irgendwas Symbolisches mitbringt. Und der Stein war irgendwie die Brücke zwischen den Trainern, Trainerathleten, irgendwie so das Symbol, hey, es passt jetzt gerade was nicht, ich hole jetzt meinen Stein aus, ich glaube, wir müssen reden. Und das haben wir wirklich so durchgezogen, auch die Trainer untereinander. Und das war wirklich schön zu sehen, weil man einfach einen ganz anderen Austausch gehabt hat. Und oft einmal sind das aber Barrieren, oder? Dass man gewisse Dinge nicht ansprechen will oder ja niemanden auf den Schlips treten will. Und das hat wirklich so eine Brücke gebaut, die war cool. Und ja, das haben wir, glaube ich, alle sehr genossen.
Ihr Team ist Ihnen sehr wichtig, oder?
Ja, also schon, weil es fällt und steht der Erfolg mit dem Team. Dass man
aber Sie haben auch eine tolle Wertschätzung diesen Menschen gegenüber, habe ich das Gefühl. Also.
Ja, es hat einfach jeder so seine bedeutungsvolle Aufgabe gehabt. Und das war in Cortina so, auch mit den Physiotherapeuten, mit dem Nationaltrainer, dass einfach so viel Klarheit zwischen uns war. Und das war das Tolle, was ich ja so gespürt habe. Ich habe ihnen klar sagen können, was ich brauche, was ich will. Und das kann man als junger Athlet vielleicht auch nicht so ganz. Also da habe ich auch die Reife jetzt, würde ich sagen, auch gemerkt. Und im Gegenzug habe ich einfach gespürt, okay, durch diese Klarheit können sie sich auf mich verlassen und ich kann mich aber auf sie verlassen. Und das ist brutal wichtig, weil sie tragen die dann auch nur so ein bisschen zum Erfolg oder zum Start dann auch hin. Und da ja muss alles ineinander funktionieren.
Ja, Erfolge sind meistens nicht etwas, was man alleine erreicht, sondern immer gemeinsam im Team.
Genau.
Ja. Sie haben auch noch Ihr Trainingstagebuch mit,
ja,
wenn
genau.
Ich das richtig verstanden habe.
Und die Bücher gibt es einige.
Ich klappe da jetzt einfach mal so die Seite auf und nur um zu zeigen, wie akribisch Janine Flock arbeitet. Und Sie sagen uns vielleicht noch mal ganz kurz, was das da alles ist. Also es ist ja unfassbar, auch wie klein Sie schreiben. Was steht denn da für ein Roman drin? Wir dürfen nämlich reinschauen, ich habe gefragt.
Ich schreibe wirklich jeden Tag an der Bahn, starte ich mein Trainingstagebuch auch mit dem gleichen Satz immer, wo ich einfach für mich so nochmal Schlüsselpunkte fokussiere. Und,
was ist das für ein Satz?
Ja, das ist... Ich konzentriere mich auf eine extrem ruhige und starke Fahrlage. Beine immer zusammen, weil die Position ist immer das Wichtigste. Eben steht eh dann nur da, volle Position. Klar, entschlossen und voll in meiner Ruhe. Und eben dann, das ist immer der Standardsatz. Und dann füge ich halt nur dazu, was vielleicht eben an der Bahn jetzt gerade noch so der Fokus ist und so.
Das ist beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt. Also man merkt die Akribie hinter Ihrer Arbeit. Und etwas, was über Sie auch erzählt wird, ist, dass Sie einen totalen Ordnungsfimmel haben, dass Sie sehr ordentlich sind, dass Sie sehr akribisch sind. Ja. Was gibt Ihnen Ordnung? Was löst das aus in Ihnen?
Ruhe und Überblick und Kontrolle. Ich meine, das kann ich jetzt über meine Notizen nicht behaupten. Aber
doch, das schaut schon schön aus. Das zeigt nur, was für eine Perfektionistin Sie sind, weil das ist schon sehr schön.
Aber grundlegend... auch beim Backen, wenn wir reisen. Also ich muss einfach wissen, wo, in welcher Tasche ist was drinnen. Und auch wenn wir von einem Ort wieder wegfahren, ich backe die Tasche auch wieder so, dass ich weiß, wenn ich heimkomme, okay, es ist da und da und da und kann eine saubere und ordentliche Tasche daheim wieder auspacken, weil es einfach Zeit spart. Und ich finde es einfach angenehmer. Also mein Team scherzt immer, dass ich ein bisschen ein Monk bin, aber ich habe bewusst auch dieses Monkige ein bisschen versucht auch aufzubrechen. Und eben, das sind gerade so Sachen wie beim Training, wenn man Dinge macht, die mit der linken Seite machen und dann mit der rechten Seite, dass die genaue Anzahl passt. Aber oft einmal gibt es Trainingsphasen, da wo was anderes das Ziel ist und wo ich dann durchaus linke und rechte Seite unterschiedliche Wiederholungszahlen machen kann oder so. Und ja, das sind so Kleinigkeiten, die halt auch irgendwo mitspielen.
Ihr Partner ist Matthias Guggenberger, war auch ein Top-Skeleton-Athlet und ist mittlerweile beteiligt daran, auch Sie zu einer Top-Athletin zu machen. Vor allem beim Material, oder? Bringt er sich mit ein? Er war ja Ihr Trainer, ich glaube vor 2022.
Genau.
Ist das richtig?
Genau.
Und 14 Jahre lang waren Sie zusammen und dieser Weg, wo er Ihr Trainer war, hat dann aber auch zu einer kurzen Trennung dieser Beziehung geführt. Also ja, ganz einfach ist es dann doch nicht immer, oder? Mit seinem Partner zusammenzuarbeiten.
Eben, das war wirklich so, dass wir ja bis 2022 sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben. Und es ist dann oft schwierig, herauszufinden, wo sind dann die Grenzen? Wo ist man dann eben Lebenspartner und wo ist man Trainer? Und oft einmal verschwimmt halt auch alles, was aber auch voll okay ist, weil das ist unsere Leidenschaft und wir leben für den Sport. Und ja, umso schöner ist es natürlich, wenn die Wege auch wieder gemeinsam gegangen sind. Und ich habe auch gewusst, dass ich am Materialsektor den Support zu 100% brauche, weil gerade die ganzen Weiterentwicklungen, da steckt so viel drinnen, so viel Wissen drinnen. Das hat es gebraucht für die Goldmedaille. Und ja, für das bin ich sehr dankbar.
Ihnen ist Beziehung sehr wichtig, Ihnen ist Familie auch sehr wichtig. Das merkt man auch, vor allem auch Ihre Eltern, und die haben sich getrennt vor einigen Jahren. Wie hat das Ihren Blick aufs Leben und auf Beziehung verändert, diese Entscheidung von Ihren Eltern?
Es war für mich eine sehr schwierige Entscheidung, also von meinen Eltern. Also der Output war sehr schwierig für mich, weil ich ja immer auf Saison war. Und ich habe diesen Trennungsprozess als Kind oder als Tochter, ich war zwar schon erwachsen, aber nicht so wirklich miterleben können. Und dann waren auf einmal auch neue Partner im Leben von meinen Eltern. Und das war schon eine Situation, mit der ich zu hadern gehabt habe. Aber schlussendlich habe ich es echt toll gefunden und mutig gefunden, dass sie sich den Raum ergeben und sagen, okay, sie seien nur zu jung, dass sie nur nebeneinander herleben und sie möchten einfach jedem, also jeder soll einfach nur glückliches Leben haben und sie möchten sich einfach als Freunde begegnen und das ist das Schöne, Gott sei Dank, dass das auch so ist und wir können Weihnachten zusammen feiern, Familienfeste gemeinsam feiern, also das schätze ich sehr.
Sie haben auch kurz vor den Spielen, glaube ich, erfahren bzw. damit umgehen lernen müssen, dass Ihre Mama Krebs hatte. Jetzt sind Sie ein Mensch, der gern Dinge kontrolliert und gern Dinge in der Hand hält und da kann man dann einfach nichts machen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das es ist nicht immer leicht. Also man muss halt die Optionen sehen, die es gibt und eben einfach einen Gang einmal runterschalten und das einfach auch ganz klar analysieren im Endeffekt und schauen, was gibt's für Möglichkeiten, dass man wirklich in jedem Bereich versucht, auch das Beste rauszuholen. Kann natürlich am Anfang auch überfordernd wirken, aber schlussendlich ist es, glaube ich, das, dass man trotzdem motiviert bleibt und sich nicht abziehen lässt. Und wir haben eben die Mama haben gleich gesagt, eben das, sie kriegt da jetzt kein Mitleid, da gehen wir jetzt gemeinsam durch und das müssen wir jetzt einfach durchziehen. Die Mama ist ja auch so, dass sie uns Kinder ja nicht belasten will. Also da ist ja, glaube ich, da kommt die Mama einfach voll durch, dass ja alles, was nicht so so super ist im Leben, möchte sie fernhalten von uns. Aber in gewissen Punkten ist das halt nicht der richtige Weg, wenn wir eh schon erwachsene Kinder sein, glaube ich. Aber das ist natürlich, glaube ich.
Ja, und wir wünschen natürlich auf diesem Wege gute Besserung auch in diesem Sinne. Eine Sache, die ich ansprechen möchte, und Sie werden da immer wieder drauf angesprochen, und ich möchte das eigentlich gar nicht so plakativ machen, aber ist das Shooting im Playboy. Tolle Fotos. Möchte aber nicht fragen, warum Sie da mitgemacht haben, weil es ist ja absolut verständlich. Sie haben auch gesagt, Sie hatten da Lust drauf, es war nicht Geld, vorwiegender Grund, sondern mich wird interessieren, wie die Rückmeldungen waren. Ob es nur positiv war oder ob da auch Querverbindungen zu Ihnen als Sportlerin gezogen wurden.
Also ich habe eigentlich mit mehr negativen Rückmeldungen gerechnet. Also ich war sehr positiv überrascht, wie die Rückmeldungen eigentlich alle waren. Also ich habe ja im Vorfeld ja natürlich auch mit meinem Teamgeber, dem Herr, das alles abgeklärt oder auch mit Sponsoren, mit Partnern, weil man ist sich dem durchaus bewusst. Ja, das ist jetzt nicht einfach ein Magazin-Shooting, sondern das ist wirklich was Großes eigentlich. Und von dem her war ich sehr überrascht, wie fein das Feedback eigentlich war. Und ja, vielleicht wollten es mir einige nicht sagen oder ich weiß es nicht. Aber ja, das hat mich schon sehr überrascht, muss ich sagen.
Aber hatten Sie das Gefühl, weil ich habe, glaube ich, auch mal gelesen, dass da schon der ein oder andere dann gesagt hat, 2022 war vielleicht nicht so groß.
Ja,
weil
genau, das Thema.
Also das wird ja dann schon irgendwie als Grund gesucht, warum man vielleicht das ein oder andere so und so macht.
Ja.
Nicht notwendig, oder? Weil
eigentlich
das
gar nicht.
Hat ja nichts damit zu tun.
Nein, eben. Das ist der springende Punkt. Also im Nachhinein eben mit den Spielen, das habe ich aber im Vorfeld schon gewusst. Also falls das eintreten sollte und ich bin nicht erfolgreich, dann wird das natürlich als Vorwand genommen. Aber mein Umfeld und ich und mein engeres Umfeld haben einfach gewusst, was Sache ist. Und von dem her hat mich das eigentlich überhaupt nicht berührt. Mir hat's ein bisschen geärgert, weil ich es einfach schade finde, dass oft Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden. Und das muss nicht sein.
Und ich muss sagen, der Weg, den Sie gegangen sind bisher, ist ja noch höher anzurechnen bei dem, wie schwierig es ist, im Skeleton eben auch zum Beispiel Geld zu verdienen. Ich möchte das nur kurz für unsere Zuseherinnen und Zuseher in Relation setzen. Gesamtweltcup bedeuten für Sie circa 8.000 bis 9.000 Euro Preisgeld, wenn man den Gesamtweltcup über die ganze Saison gesehen gewinnt. Also das ist halt im Vergleich mit anderen Sportarten wirklich nicht viel.
Eben, es gibt halt auch nicht dieses Startgeld bei uns. Und von dem her bin ich einfach, muss ich wieder zurückgreifen, dass einfach das Herrensport das Fundament und die Basis bildet. Gerade eben für Nischensportarten, so wie eben auch das Skeletonfahren.
Jetzt haben Sie sich ja die olympischen Ringe, wenn ich das richtig gesehen habe, tätowieren lassen, oder?
Ja, genau.
Wann ist denn das passiert?
Ja, das habe ich wirklich nach den Spielen 22 gemacht.
Okay.
Also ich wollte das eigentlich gar nicht machen, weil ich das ein bisschen klischeehaft gefunden habe. Aber ich habe dann so ein Bauchgefühl gehabt und ich bin eine sehr intuitive Athletin. Und ja, das war im Urlaub in Mexiko. Und da habe ich das Gefühl gehabt, nein, ich kann sie eigentlich auch tragen, weil es geht nicht um das, sondern es geht um das, was dazwischen steckt. Und jeder Athlet hat so seine eigene Geschichte und das war für mich das Sinnbild dafür, für meine Geschichte.
Sie waren vierfache Europameisterin, haben viermal an Olympischen Spielen teilgenommen, Rang 9 in Sochi 2014, Rang 4 in Pyeongchang, Rang 10 in Peking 2022. Also da war schon einiges dabei und jetzt kam eben diese große Goldmedaille. Die Erfolge stehen bei Ihnen gar nicht so sehr im Vordergrund wie der Weg.
Mhm.
Und das, was einem jeder beibringt, wenn man erfolgreich werden möchte, ist, dass der Weg viel wichtiger ist als das Ziel. Und der Weg muss Spaß machen. Ist das so bei Ihnen? Ist das Ihr Weg gewesen, der das Wichtige war? Viel wichtiger als vielleicht die Erfolge am Ende des Tages?
Schon eigentlich. Also der Erfolg ist immer die Bestätigung gewesen, dass der Weg der richtige war. Und das habe ich ja in meiner früheren Zeit gebraucht, dass man sich auch einsetzen kann für gewisse Dinge, eben gerade gegenüber Verbänden oder gewisse Strukturen. Und dazu braucht es einfach den Erfolg. Und es geht immer um die Qualität, die da dazwischen liegt, die den Weg zeichnet eigentlich. Ja.
Was möchten Sie noch verändern, was Strukturen bei Verbänden betrifft oder vielleicht auch das Bild auf Frauen im Sport? Was wäre Ihr Wunsch?
Also ich glaube, es braucht generell für Frauen im Sport mehr Sichtbarkeit. Ich meine, wenn ich überlege, wir haben in Österreich 17% also Trainerinnenanteil. Und das ist sehr, sehr wenig eigentlich. Und die größte Dropout-Rate bei jungen Athletinnen und Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren. Und eben da braucht es halt schon eine Überlegung, wie schafft man es, dass man die jungen Mädels und Jugendliche auch da drüber bringt über diese Zeit. Und da braucht es einfach Trainerinnen, die vielleicht einfach in gewissen Dingen mehr Gefühl und anderes Fachwissen auch mitbringen. Und ja, das ist ein Punkt zum Beispiel. Und generell braucht es, glaube ich, auch medial mehr Aufmerksamkeit für die Frauen im Sport.
Wenn Sie sich selbst vor sich nochmal stehen hätten, das ist immer so eine klischeehafte Frage, aber was würden Sie für einen Tipp mitgeben, um weiterzugehen, um nicht aufzugeben? Was ist der wichtigste Tipp für Sie?
Also als allererstes der Glaube an sich selber und man braucht das Vertrauen in sich selber vor allem. Also ich glaube, das ist einmal das Grundlegende und das Wichtigste, was man einfach haben sollte. Und dann braucht es Mut, um Schritte zu setzen und Wege zu gehen, die vielleicht auch ein bisschen out of the box sein. Und man darf sich auf keinen Fall oder man sollte seinem Weg einfach treu bleiben und sich nicht von äußerlichen Meinungen rausbringen lassen und verunsichern lassen. Weil ich glaube, so die Sicherheit oder Unsicherheiten, das ist oft auch bei Mädels oder Frauen, glaube ich, schon ein Thema. Und da hilft aber das Vertrauen für sich selber. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auf seine Instinkte und auf sein Bauchgefühl horcht. Weil ich glaube, da haben wir Frauen wirklich ein gutes Gespür für gewisse Dinge.
Absolut. Ganz genau so ist es. Eine Sache, die fehlt auf Ihrer Vita, ist die Goldmedaille bei einer WM. Ist das richtig?
Ja, genau.
Ich glaube, Lillehammer steht auch nächstes Jahr?
Ja, genau, im Februar.
Februar 27.
Ja.
Sind Sie da dabei?
Also es ist definitiv gestecktes Ziel und da müssen wir jetzt halt die richtigen Schritte jetzt wieder setzen, dass wir uns das erfüllen können. Und
haben Sie noch Lust?
Ja, also die Motivation beziehungsweise das Feuer brennt. Ich habe ja Gott sei Dank nie irgendwie Motivationsprobleme gehabt, aber das Feuer brennt auf jeden Fall und vor allem nach so einer Saison.
Janine, es hat große Freude mit Ihnen bereitet.
Ja, vielen Dank.
Wir werden jetzt noch zum Ende unseres Gesprächs einen kleinen Eintrag machen. Smile. Perfekt. So, bitteschön. So, bitte einmal kurz vorlesen.
Danke für den schönen Talk im Riesenrad.
Janine, ich hoffe, wir haben nicht nur an der Oberfläche gekratzt, sondern haben auch so, wie Sie es gerne möchten, ein bisschen hinter Sie als Menschen geschaut, hinter die Kulissen. Herzlichen Dank, dass Sie
heute
dabei
waren. War sehr schön, vielen Dank.
Dankeschön. Dankeschön. Und auch an Sie, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren, wie immer, im Waggon 28 im Riesenrad, jetzt Sky Sport Austria. Bis zum nächsten Mal.